Vis-à-vis.
Einen schönen guten Tag, Herr Havener.
Hallo, Frau Kaspari.
Da Sie ja Gedankenleser sind, muss ich jetzt gar keine Fragen aussprechen. Sie kennen die ja schon. Sie antworten einfach, okay?
Ja, wird allerdings für den Zuhörer, glaube ich, nicht ganz so spannend, wie wenn die auch hören, was Sie gefragt haben.
Also Sie können ja meine Frage am Anfang wiederholen. Was war denn die erste?
Ihre erste Frage war, was ist meine erste Frage?
Okay, erwischt. Also meine erste Frage wäre gewesen, sind Sie verwandt mit George Clooney? Sie sehen aus wie sein 10 Jahre jüngerer Bruder.
Oh, das ist aber schön, dass Sie das sagen. Nein, überhaupt nicht. Hab einfach Glück gehabt, glaube ich.
Ja, jetzt mal Scherz beiseite. Sie können ja wirklich Gedanken lesen. Es kommt einem jedenfalls so vor, als würden Sie in die Köpfe der Menschen schauen. Ich habe nämlich Ihre letzte Show gesehen. Mhm. Und da haben Sie zufällig ausgewählten Zuschauern gesagt, was Ihr Lieblingsreiseziel ist, an welche Zahl Sie gerade gedacht haben, wie Ihr Partner heißt oder dass Sie gerade an die selbstgestrickten Socken der Oma dachten. Also fast schon unheimlich. Die hinter mir, die Frau, sagte ständig, das ist ja Zauberei. Mhm. Sind das Zauberkünste?
Naja, da komme ich ja ursprünglich her. Ne? Ich habe ja meinen ersten Auftritt gemacht als 13-Jähriger, ganz klassisch als Zauberkünstler. Und da habe ich gemerkt, dass ich Menschen gerne zum Staunen bringe. Ich finde, Staunen ist eine Emotion, die haben wir viel zu selten nur noch.
Sie haben ja sogar mit 23 die französischen Meisterschaften der Zauberkunst in der Kategorie Magie Générale gewonnen. Ja. Warum wollten Sie denn keine David Copperfield-Karriere einschlagen?
Na, das hatte ich an sich tatsächlich irgendwann mal geplant und dass es dann der Gedankenleser wurde, das hat sich einfach entwickelt.
Sind das denn jetzt Zauberkünste oder haben Sie wirklich so eine außerordentliche Fähigkeit, so eine Art angeborene Inselbegabung?
Also, was ich auf der Bühne zeige, das ist ja mit den Mitteln der Unterhaltung gezeigt, wozu wir tatsächlich fähig sind. Und natürlich spielt da die Illusion immer noch eine sehr große Rolle. Das ist die Wurzel, da komme ich her. Und trotzdem wäre es falsch zu sagen, dass ausschließlich alles, was auf der Bühne passiert, Tricks sind. Also ich mische da Suggestion, ich mische sehr genaue Beobachtung, ich mische eine sehr große Erfahrung, die ich mitbringe, aber natürlich auch mit Effekten, mit Tricks, wenn Sie das so nennen wollen. Und diese Mischung macht es ja gerade eben so spannend, dass der Zuschauer eben nicht genau weiß, was ist denn jetzt echt und was nicht.
Sie haben zum Beispiel in einem Raum voller Zuschauer, ich meine, bei den Wühlmäusen, da sind glaube ich nur 100, oder? Aber Sie haben von einem Zuschauer dieser Anzahl etwas verstecken lassen, einen Ball, und den haben Sie gefunden. Hatte der Verstecker so ein breites Grinsen drauf oder ist es eher so ein Energieding? Spüren Sie dessen Energie mehr als die von den anderen? Dann ist es doch kein Trick, dann ist es doch irgendwie Unterbewusstseinskönnerei oder so.
Also Sie haben da das perfekte Beispiel ausgewählt, weil das ist eine meiner absoluten Lieblingsnummern seit vielen, vielen Jahren, wo ich Ihnen nicht wirklich erklären kann, was da passiert. Also da kann ich Ihnen jetzt wirklich Brief und Siegel geben, das ist eine echte Fähigkeit, die ich mir über viele Jahre angeeignet habe.
Ich dachte mir, der Havener, der sieht vielleicht so Auren, ja, Auras von Menschen und dann irgendwie eine leuchtet bestimmt besonders hell und das ist dann der den Ball versteckt hat.
Also es gibt ja diese Theorie, dass manche Menschen die Aura anderer Menschen sehen können. Ich persönlich kann das nicht.
Aber Sie beobachten die Leute schon intensiv, denn Sie haben uns immer ermahnt, schauen Sie mich an, schauen Sie mir in die Augen. Also offenbar verraten die Augen sehr viel.
Naja, unser Verhalten verrät natürlich sehr viel. Es gibt ja diesen Grundsatz, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Und Körpersprache oder das, was wir mit der Betonung mitliefern, der Fachmann sagt dazu paraverbale Signale, ne? Also alles, was über die Sprache hinausgeht, das ist ja da, damit wir unserem Gegenüber unsere Emotion mitteilen können. Und das ist natürlich für das Zusammenleben von Menschen und auch für die Zusammenarbeit anderer Menschen extrem wichtig, dass wir wissen sind, wie ist denn der so drauf? Also ist der offen für das, was ich da vorschlage oder nicht? Ist der vielleicht ängstlich? So jemanden würde ich ja niemals auf die Bühne bitten, zum Beispiel, wenn ich das sehe.
Aber wie erkennen Sie denn den Ängstlichen?
Also früher habe ich da wirklich so eine Checkliste gehabt. Ne? Also so vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, da habe ich wirklich geguckt, wenn ich jemandem in die Augen schaue, hält der den Blickkontakt. Wenn ich dann lächle, lächelt der zurück. Wenn ich jetzt kurz nicke, nickt der dann zurück und hat der einfach eine entspannte Körperhaltung. Und solche Dinge habe ich früher sehr, sehr bewusst gemacht. Inzwischen mache ich es wirklich aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl und kann es Ihnen gar nicht mehr genau sagen. Inzwischen schaue ich jemanden an und ich weiß einfach, ob das funktioniert oder nicht.
Haben Sie eigentlich was Ordentliches gelernt?
Ja, ich habe 1998/99 meinen Abschluss gemacht als Diplom-Übersetzer für Englisch und Französisch. Habe Übersetzen und Dolmetschen studiert.
Beim Simultan-Dolmetschen muss man ja eigentlich auch vorher fast schon erraten, was der andere gleich sagen wird, ne? Weil man so schnell sein muss. Ist ja eigentlich ein bisschen verwandt, oder?
Ja, dann muss ich Ihnen ein Kompliment machen. Sie sind die Erste, die das erkennt. Es gibt eine Riesenschnittmenge.
Schön. Sie haben ja 2009 den Millionen-Bestseller Ich weiß, was du denkst veröffentlicht. Das ist ja so eine Art Anleitung, wie man Menschen liest, wie man ihre Körpersprache liest und auch eigentlich ein bisschen, wie man sie manipulieren kann. Ist das denn eigentlich erlaubt, andere Leute zu manipulieren?
Jede Kommunikation ist Beeinflussung. Jetzt kommt aber der Punkt, Manipulation ist bewusste Beeinflussung. Sobald ich also irgendetwas tue mit einem Gedanken im Hinterkopf, dass ich Sie dazu bringe, etwas zu tun, obwohl das Ihnen vielleicht gar nichts bringt, aber ich dadurch einen Vorteil habe, dieser bewusste Anteil, dann wird es manipulativ. Und da gibt es natürlich auch gerade, sehen Sie, ich habe 3 Kinder und wenn ich mit einem Trick die dazu gebracht habe, als sie noch in die Schule gegangen sind, ihre Hausaufgaben besser zu erledigen oder mal im Haushalt irgendwo mitzuhelfen, dann finde ich das keine Manipulation, sondern das ist einfach Erziehung. In dem Moment, wo ich jede Belohnung letzten Endes ist ja schon eine Form der Manipulation. Und die Bücher habe ich nicht geschrieben, um anderen Menschen beizubringen, wie man manipuliert, sondern die Bücher habe ich geschrieben, weil mir aufgefallen ist, an wie vielen Ecken und Enden wir manipuliert werden, ohne dass wir es merken. Und da wollte ich einfach mal mein Wissen einbringen und sagen, guck dir das doch mal genauer an, damit dir das einfach nicht passiert.
In Ihren Büchern steht ja auch einiges, was heute unter dem, ist fast schon ein Modewort, Manifestation läuft. Das heißt, man kann eigentlich alles werden und alles erreichen, sogar sich selbst gesund machen, wenn man sich nur darauf fokussiert und sich vorstellt, dass man es schon hat oder es schon ist. Auch so ein bisschen self-fulfilling, prophecy-mäßig. Ist da was dran?
Also von dem, wie Sie es jetzt dargestellt haben, halte ich gar nichts. Also das ist ziemlicher Blödsinn und das ist auch eine üble Form der Manipulation. Ich denke halt anders. Ich glaube, es gibt Dinge im Leben, die können wir einfach nicht beeinflussen. Und es gibt immer diesen Faktor, wenn der nicht da ist, dann funktioniert es nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich hatte 2005 eine eigene Fernsehsendung und die lief im Vorfeld top. Ja? Ich hatte einen super Regisseur, ich hatte einen Top-Sender, ich hatte eine große Produktionsfirma. Die Sendung ist auch wirklich gut geworden. Und trotzdem war sie quotenmäßig weit unter dem, was der Sender eigentlich wollte. Weil ein paar Tage vor der Premiere ein Tsunami in Thailand Hunderttausende von Menschen das Leben gekostet hat. Und die Leute hatten einfach an diesen Tagen keine Lust, sich eine solche Unterhaltungssendung anzuschauen. Hat das jetzt damit zu tun, dass ich nicht daran geglaubt habe? Nein. Die Welt ist sehr viel komplizierter, als wir das in unseren einfachen Köpfen uns klar machen wollen. Nein, ich habe einfach Pech gehabt. Und das ist auch gar nicht so schlimm, wenn man sich das klar macht, weil wenn man Pech hatte und es ist der einzige Faktor, den man nicht berücksichtigt hat, dann macht man es einfach nochmal.
Oder man schreibt dann Bücher und wird eigentlich viel erfolgreicher als mit einer Fernsehsendung.
Sehen Sie, und auch das ist ja eine schöne Sache. Wenn Sie mich jetzt allerdings fragen, warum sind denn deine Bücher so erfolgreich, müsste ich Ihnen sagen, ich weiß es nicht.
Ihr neues Buch heißt Das Geheimnis deiner inneren Stärke, 12 Wege zu einem harmonischen Leben in stürmischen Zeiten. Was meinen Sie denn mit stürmischen Zeiten?
Ja, ich kam auf diese stürmischen Zeiten als immer wieder Freunde zu mir kamen und gesagt haben, ey, ich möchte eigentlich gar keine Nachrichten mehr schauen. Ich mag eigentlich die Zeitung gar nicht mehr aufschlagen. Und gestern auch wieder, ich war gestern bei der Post, ja, und der Postmensch, der die Briefe da annimmt und die Pakete annimmt, der hat nur rumgeschimpft, was gerade politisch alles so los ist. Und wir haben Kriege, die näher an uns dran sind. Wir haben nach der Pandemie immer noch dieses Gefühl, nicht wirklich auf die Beine zu kommen. Zumindest sehr, sehr viele. Die Jugend hat diese Zukunftsängste, die sich ja wirklich, und jetzt benutze ich mal das Wort, in denen manifestieren. Dieser Gedanke, dass die Zukunft so schlimm wird, dass wir das jetzt gar nicht mehr genießen können. Das meine ich mit stürmische Zeiten. Und ich glaube, dass wir unbedingt unsere innere Stärke aktivieren müssen, unsere mentale Stärke, damit wir einfach genug Kraft haben, mit dem richtig umzugehen, was von außen an uns herangetragen wird.
Geht es dann in dem Buch um Positive Thinking?
Nein, in dem Buch schreibe ich sogar ganz explizit, dass Positive Thinking meiner Meinung nach mit das Schlimmste ist, das wir machen können.
Wirklich? Wieso?
Ich zeige Ihnen mal den Unterschied zwischen Positive Thinking und Optimismus. Positive Thinking ist, es wird eine Brücke gebaut. Stellen Sie sich vor, in der Schweiz über ein ganz tiefes Tal wird eine Autobrücke gebaut. Und die Ingenieure, die diese Brücke bauen, die denken positiv und sagen, ach komm, wir brauchen das nicht nochmal berechnen. Das ist, wird schon alles so stimmen. Ich denke einfach mal positiv. Und dann bauen die diese Brücke. Würden Sie da drüber fahren wollen?
Nein, aber das Beispiel ist auch nicht so gut.
Nee, würden Sie ein anderes nehmen?
Naja, ich dachte, Positive Thinking hat eher was zu tun mit das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer. Also die guten Seiten zu sehen und nicht die schlechten.
Das ist der Unterschied. Das ist für mich Optimismus. Und sehen Sie, der Stoiker, der würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, da steht ein Glas. Wie toll, dass es so etwas wie ein Glas überhaupt gibt und wie schön, dass da überhaupt etwas drin ist. Und das ist Optimismus. Optimismus bedeutet, ich gucke einfach mal, was ich habe. Ich gucke mal, mit was ich arbeiten kann und daraus mache ich einfach das Beste, was ich in dem Moment machen kann. Was übrigens auch bedeuten kann, dass man tun durch Nicht-Tun vielleicht einfach mal ein paar Tage lang gar nichts tut.
Ach, Herr Hafener, ich bin froh, dass Sie nicht die Zaubererkarriere verfolgt haben, sondern eher so die philosophische, die heilende.
Es freut mich, dass Sie das sagen.
Dann danke ich Ihnen herzlich für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.